Ja, sehr geehrte Frau Dr. Schambach, wir freuen uns sehr, dass Sie sich Zeit nehmen für uns, mit uns über die Geschichte der sozialen Arbeit zu sprechen und heute zu dem Thema Johann Hinrich Wiechern. Sie sind freiberufliche Historikerin und Autorin, kommen aus Hamburg und Ihre Schwerpunkte in Ihrer Arbeit sind hamburgische Geschichte und dort vor allen Dingen die Persönlichkeiten des 19. und 20. Jahrhunderts im Bereich oder aus dem Bereich des beruflichen Bildungswesens und des zivilgesellschaftlichen Engagements, wenn man das so sagen möchte. Und wir haben Sie eingeladen, weil Sie ein sehr spannendes Buch geschrieben haben über Johann Hinrich Wiechern. Das ist dieses Buch hier. Und über dieses Buch und über diese über das Thema und über den Mann Johann Hinrich Wiechern wollen wir gerne mit Ihnen sprechen. Das ist so das, was wir heute vorhaben. Und zu Beginn ist die erste Frage, können Sie uns die Person Johann Hinrich Wiechern mal kurz vorstellen? Also wer war Wiechern überhaupt?
Also Wiechern wurde 1808 geboren und in Hamburg und ist in Hamburg auch gestorben. Er war Pastor. Also hat eine grundlegende theologische Ausbildung gemacht. Für mich war von Wiechern interessant, als er 15 Jahre alt war, starb schon sein Vater. Er hatte 7 Geschwister und musste von da an auch gleich mithelfen so fürs Familieneinkommen. Das ist natürlich eine Sache, die einen prägt. Und er hatte in Hamburg aber enge verwandtschaftliche Bindung, Beziehung zu vornehmeren Familien. Und die haben ihm ermöglicht, ein Studium zu beginnen, und zwar in Göttingen und in Berlin. Diese Personen, die ihn unterstützt haben, kamen aus der sogenannten Erweckungsbewegung, also einer religiösen Bewegung des frühen 19. Jahrhunderts. Dazu werden wir bestimmt gleich noch mehr sprechen. Und Wiechern verdankte diesen Menschen eben aus seinem Studium. Er kehrte nach Hamburg zurück 1831, wollte dann eigentlich Pastor werden und hat dann aber, das kennt man heute ja auch, zwischenzeitlich erst einmal als Lehrer in einer Sonntagsschule gearbeitet, und zwar in einem Vorort von Hamburg, damals östlich gelegen, St. Georg. Und über diese Sonntagsschularbeit hat er sozusagen ein ganz anderes Milieu kennengelernt, nämlich wirklich bittere Armut in St. Georg. Und er hat diese Sonntagsschularbeit so gemacht, dass er Familien auch zu Hause besucht hat. Und dadurch natürlich ganz viel Einblick bekam über die Lebensverhältnisse der, ich nenne das jetzt mit den historischen Begriffen, der unteren sozialen Schichten, wie es damals hieß. Und das hat ihn, glaube ich, nachhaltig berührt. Und er ist ja groß geworden in einer Zeit, wo sowieso sehr, sehr viel im Umbruch war. Also nach den Napoleonischen Kriegen war Hamburg sozusagen wieder, ging es ganz weit langsam wieder nach oben. Aber es gab eben auch sehr viel Armut. Und er hat aus dieser Erfahrung der Sonntagsschularbeit diese Idee gehabt, Kindern, die gefährdet sind, die noch nicht ganz abgerutscht sind, denen zu helfen. Und so entstand diese Idee des Rauen Hauses. Und im langen Namen heißt ja dieses Raue Haus Rettungsanstalt für sittlich verwahrloste Kinder. Mhm. Betonung liegt auf sittlich. Das bedeutet einfach, dass es um Kinder ging, die in armen Familien groß wurden, aber nicht nur, und die gefährdet waren im Sinne von, kann man sie richtig erziehen, bleiben sie auf dem richtigen Weg. Im Rauen Haus, also in der, im Rauen Haus fing er an, sich als Theologe auch pädagogisch zu orientieren, eine eigene Pädagogik zu entwickeln. Das nimmt dann sehr, sehr viel Raum in seinem Leben ein. Also das eine ist diese Geschichte mit dem Rauen Haus, Wiechern, der dann eine Idee verfolgt hat und umgesetzt hat, die er aber auch schon aus anderen Zusammenhängen kannte. Und das Zweite ist, dass er als Theologe gleichzeitig an der Erneuerung seiner Kirche, der evangelischen Kirche, interessiert war. Und beides muss man zusammendenken. In den 50er Jahren, Wichern hat dann eigentlich eine für seine Verhältnisse doch große Karriere gemacht. Er hat im Rauen Haus als Vorsteher gearbeitet, da werden wir ja auch noch drauf zu sprechen kommen. Und hat in den 50er Jahren sich noch einem neuen Thema zugewendet. Das war die sogenannte Gefängnisreform in preußischen Gefängnissen. Da ging es einfach darum, das Gefängniswesen zu erneuern. Und er ist berühmt geworden, also in der evangelischen Welt berühmt geworden, als jemand, der, wie ich das schon gesagt habe, die Kirche erneuern wollte. Und das geht zurück auf eine Rede, die er hielt im Herbst 1848 bei einem Kirchentag, also einer ersten Versammlung von evangelischen Christen, Laien, Universitätstheologen, Pastoren in Wittenberg. Und auf diesem Kirchentag, auf dieser Versammlung, müsste man besser sagen, war eine große Versammlung von, ich glaube, 600 Leuten. Da hat er die Idee mit einer großen Rede verteidigt, dass die Kirche sich um die soziale Arbeit mehr kümmern muss, als sie es bisher getan hat. Also das ist sozusagen die Initialzündung der inneren Mission, wie es später hieß. Und das ist das, was Wichern hauptsächlich auch berühmt gemacht hat. Das ist das, was ich zur Person im Wesentlichen sagen wollte. Vielleicht nur als Fazit. Für die evangelische Welt des 19. Jahrhunderts war er der eigentlich ein ganz großer Erneuerer, einer, der den Finger in eine Wunde gelegt hat und dessen Werk ja für die evangelische Kirche ganz, ganz lang anhandelt war, ja bis, im Grunde ja bis heute reicht, weil wir heute immer noch die Nachfolgeorganisation der inneren Mission haben, die Diakonie.
Ja, fast schon sowas wie so ein Transmissionsriemen, also so eine Energieübertragung in die folgenden Jahrzehnte.
Ja.
Welche theoretischen Grundannahmen hat Wichern oder folgte Wichern bei der Entwicklung seiner christlichen Mission? Also welche theoretischen Grundannahmen würden Sie da erkennen können?
Da geht es wieder eigentlich um seine Theologie, um sein theologisches Grundverständnis. Also er war lutherischer Protestant und zwar ganz überzeugt. Und ich habe ihn so verstanden, dass dieses lutherische Protestantsein für ihn bedeutet, den Menschen in seiner Sündigkeit anzuerkennen, zu sagen, der Mensch ist von Gottes Gnade abhängig, er lebt nicht aus sich heraus, sondern ist entweder geborgen in der Gottesgnade oder eben abhängig von der Gottesgnade. Wichern war, glaube ich, wirklich durchdrungen vom christlichen Glauben, begeistert vom christlichen Glauben. Und ich habe vorhin ja diesen Begriff der Erweckungsbewegung genannt. Das waren Leute, die in die Welt wirken wollten und die diesen christlichen Glauben wieder in die Welt bringen wollten. Also nicht sich zurückziehen im frommen Gebet, in der stillen Kammer, sondern rausgehen in die Welt und die Welt davon überzeugen, dass das Gut und Böse existiert in der Welt, dass der Mensch auch Gut und Böse in sich trägt. Das, glaube ich, ist ganz wichtig für seine Theologie, worauf er immer wieder Bezug genommen hat. Ich glaube, eine Voraussetzung ist auch, dass Wichern immer gedacht hat, oder auch das immer wieder gesagt hat, das Böse ist in der Welt und der Mensch muss ringen. Also er ringt zwischen Gut und Böse und er ist ständig Versuchungen ausgesetzt. Also das ist jetzt alles Sprache der Zeit. Ich kann das kaum mit anderen Worten beschreiben. Dann vielleicht eine zweite Grundvoraussetzung. Wie guckt er in die Welt als Theologe? Er guckt in die Welt, also er sieht sozusagen, dass die Welt von Gott abgefallen ist. Also er hat ja Armut kennengelernt, selbst am eigenen Leib. Er hat es gesehen in St. Georg, wirklich tiefe, absolute Armut. Er hat die Trägheit der Amtskirche, seiner Amtskirche gesehen, die zwar eine Kirche gepredigt hat, aber eben nicht zu den Armen gegangen ist, wo man ja denken würde, christliches Gebot. Und deswegen guckt er auf seine Welt sehr, sehr kritisch, als eine Welt, die eigentlich nicht mehr weiß, was Gott ist, die nicht mehr weiß, was die Gebote sind, die Gott vergessen hat, sozusagen. Eine dritte Voraussetzung für seine ganze Arbeit, und da komme ich wieder auf diese Erweckungsbewegung zurück. Ich habe das als Historikerin, man tut sich schwer, das zu verstehen heute. Das ist eine Glaubensbewegung, die darauf setzt, dass Religion aus dem Gefühl, eine Sache des Gefühls ist und eine Sache der Inspiration. Es gibt Lebensbeschreibungen von Leuten, die so ein Erweckungserlebnis hatten. Ich weiß nicht, ob Wichern das hatte, aber er steht dieser Bewegung eben sehr nah, weil er davon überzeugt ist, dass die Welt sozusagen zurückgeführt werden muss zum christlichen Glauben. Er selbst hat sich, glaube ich, berufen gefühlt. Also, wie gesagt, er war durchdrungen. Er hat sich berufen gefühlt. Und Wichern hat ja im Laufe seines Lebens ein unfassbares Arbeitspensum gehabt. Hat es viele, viele Jahre auch durchgehalten. Und ich kann mir das nur erklären mit diesem Gefühl, berufen zu sein, in der Welt zu wirken, also die Welt aufzurufen, zurückzukommen. Und aus seiner Theologie entstand auch noch eine weitere Idee. Er fühlte sich berufen, aber er hat durch seine Art der Gläubigkeit, nämlich dass seine Gläubigkeit sozusagen mit der christlichen Liebestätigkeit, wie das damals hieß, also mit dem Wirken in der Welt verbunden war, hat er versucht, seine evangelischen Christen mit in Haftung zu nehmen, also sie aufzurufen, ihr könnt das auch tun, ihr seid getauft, ihr glaubt an Christus, Christus ist der Erlöser und deswegen könnt ihr auch in der Welt wirken. Das ist eigentlich auch ein Grundgedanke der inneren Mission. Ja, das waren die drei Sachen, die ich zu ihm sagen würde. Vielleicht als kurzes Fazit, es geht immer um Rechristianisierung. Es geht um Zurückbindung der Welt an Gott. Dass man diese Gottvergessenheit, dass man die aufgibt und wieder zurückkehrt. Und ein neues Leben, ein geheiltes Leben, ist für ihn leben in dieser christlichen, im christlichen Glauben, in der Zuversicht auf Gott und im Glauben an Jesus Christus als dem Erlöser.
Ja, Sie sagten es gerade schon, also Wichern hatte ja durchaus einen kritischen Blick auf seine Kirche, wenn man so will. Ja. Aber jetzt gewendet mal auf Gesellschaft, möglicherweise weniger bis gar keine. Ja. Es ging ihm letztlich auch hier in dieser kritischen Perspektive auch um Seelenrettung. Ja. Also er hat Armut und Verwahrlosung von Kindern und Jugendlichen, wenn man so will, auch die aufkommende soziale Frage, meines Wissens nicht mit Blick auf die Verursacher von solchen Verhältnissen reflektiert. Seine Schlussfolgerung, also sich stärker dem Menschen und, wenn man so will, auch damit Gesellschaft, aus christlicher Perspektive, aus einer Errettungsperspektive zu bewegen, macht oder ja, kennzeichnet ihn vielleicht an der Stelle. War das denn eigentlich so typisch für diese Zeit oder hatte möglicherweise Wichern auch Gegenspieler oder gab es Personen, die das kritisch sahen oder anders gesehen haben?
Ja, unbedingt. Mhm. Also zunächst kann man sagen, er hat von seiner eigenen Kirche erstmal auch massiv Gegenwind bekommen. Und zwar muss man sich das ja so vorstellen, in den protestantischen Ländern damals war ja die Kirche sehr eng mit dem Staat verbunden. Die kirchlichen Pastoren waren staatliche Beamte. Der preußische König war der oberste Bischof seines Landes zum Beispiel. Und die Kirche war Amtskirche. Und als Wichern 1848 mit seiner großen Rede die Kirche sozusagen aufgefordert hat, kommt raus aus der Kirche, also sucht die Menschen, geht dahin, wo die Menschen im Elend sind, da hat er natürlich Gegenwind bekommen von der Amtskirche, mhm. weil man mit dem Argument, ja, also das soziale Wirken, das würde ja ablenken von der Wortverkündigung. Und die wichtigste Aufgabe der Kirche ist eben, das Wort Gottes zu verkünden, mhm. Aber nicht in die Elendsviertel zu gehen. Und es gab sehr scharfe Kritik an ihm. Mhm. Ein berühmtes Bild damals, ein berühmter Ausdruck damals, die innere Mission, so wie Wichern sie möchte, entwickelt sich zum Schlinggewächs am Baum der Kirche. Mhm. Was ja das Bild hervorruft, dieses Schlinggewächs erdrückt die Kirche und überwuchert sie und dann ist von der Kirche nichts mehr übrig. Also, und diese, das war natürlich Kritik von strengen orthodoxen Lutheranern, strengen orthodoxen Christen, das muss man sagen. Das Zweite, Wichern selbst hat die Ursachen der Verarmung und der Vernachlässigung ja im Abfall von Gott, also im Abfall auch von den christlichen Geboten gesehen. Ich glaube, wirtschaftliches Denken, dass man in Armut kommt, weil es konjunkturelle Phasen gibt, wo es eben keine Arbeit gibt. Oder in Hamburg, wo ja der Hafen eine sehr große Rolle spielte. Das war ja saisonal bedingt, dass es keine Arbeit gab. Das hatte er nicht im Blick. Das hat ihn auch nicht interessiert. Letztlich hat es ihn nicht interessiert. Ich glaube, es war für ihn, glaube ich, wichtig zu sehen, der Mensch wird in seine Welt hineingeboren, mhm. in Gottes Gnade, an den Ort gestellt, an dem er ist. Und an diesem Ort bewährt er sich. Mhm. An diesem Ort ringt er. Und der Ort des Königs ist ein anderer Ort als der von armen Leuten in St. Georg. Das ist ein ganz stark ständisch geprägtes Denken. Und es war für ihn aber, das war ja sein eigenes Erleben, seine Zeit war ja so. Und deswegen hat er neue Tendenzen nicht so stark wahrgenommen und abgelehnt. Mhm. Ab den 1840er Jahren etwa kann man sagen, dass es gab es frühsozialistische Bewegungen. 1848 kam das Kommunistische Manifest heraus. Mhm. Also seitdem wusste man, es gibt andere, also spätestens seitdem wusste man, es gibt andere Erklärungsmotive. Das hat Wichern massiv abgelehnt. Ja. Und zwar, weil er, also er hat sich sehr stark damit auseinandergesetzt und hat es als vollständigen Atheismus begriffen, als vollständigen Abfall von Gott und auch als Angriff auf die gottgegebene Ordnung. Mhm. Also, ja. Und ein dritter Gegner waren aufkommende liberal-demokratische Bewegungen. Mhm. Ich habe ja gesagt, dass die Kirche damals noch Amtskirche war. Die Kirche hatte großen Einfluss auf die Schule, auf das Familienleben. Und es gab ja Bestrebungen, das zu trennen, was ja dann Ende des Jahrhunderts auch stattfand. Diese liberalen Politiker, auch Pädagogen, wie zum Beispiel Diesterweg, die haben sich sehr stark gegen Wichern gewandt, weil sie ihm vorgeworfen haben, diese innere Mission, also das, was er vorhatte, diese Rechristianisierung der ganzen Gesellschaft, bedeutet auch zwar eine Hinwendung zur sozialen Arbeit oder eine Barmherzigkeit, aber es nimmt die Menschen in ein geistiges Gefängnis. Mhm. Also gerade Diesterweg hat sich sehr, sehr stark gegen die, wie sagt man das am besten, ja, gegen ein geistiges Gefängnis gewandt. Mhm. Er hat auch polemisiert gegen Wichern. Mhm. Oh, ja.
Wichern hat sich ja, wenn ich das richtig recherchiert habe, unter anderem auch auf den Urvater der Sozialpädagogik, also sprich Pestalozzi, berufen. Und Pestalozzi ist ja so eine Figur, eine geistige Figur, auf die sich dann auch die spätere Reformpädagogik und dann, wenn man so will, auch in der weiteren Rezeption die Theoriebildung der Sozialpädagogik stark bezieht. Mhm. Und Wichern hat Pestalozzi in seinem Scheitern, in seinem persönlichen Scheitern, kritisiert, beziehungsweise den Grund für sein Scheitern in einer zu stark weltlich ausgerichteten Pädagogik gesehen. Mhm. Muss man sich, das wäre die Frage, die Pädagogik Wicherns auch so vorstellen, dass sie also sehr stark im Glauben verhaftet ist? Und vielleicht noch ein bisschen weiter gefragt, wenn man heute mit Studierenden ins Raue Haus fährt, nach Hamburg, ist das ja eigentlich eine ganz beeindruckende Sache. Das Raue Haus, große Tradition, hat eine eigene Fachhochschule. Und wenn man sich dann die Pädagogik vorstellt, die hat wahrscheinlich heute mit Wichern nicht mehr so viel zu tun, oder? Oder können Sie vielleicht erstmal ein Bild zeichnen, so ansatzweise, ja, wie man sich die Pädagogik von Wichern vorstellen kann? Ist das schon schwarze Pädagogik oder ist es vielleicht überhaupt das genau nicht? Und ist es aber möglicherweise auch etwas, was mit dem heutigen Pädagogikverständnis nicht mehr im Einklang zu bringen ist?
Also ich kann Ihnen gerne, zur heutigen Pädagogik des Rauen Hauses kann ich nichts sagen. Ja, nee. Ich kann Ihnen gerne ein bisschen schildern, diese Pädagogik aus den Anfangszeiten von Wichern. Und aber vielleicht noch vorneweg ein Wort zu Pestalozzi. Mhm. Wiehen hat Pestalozzi schon hoch geachtet.
Ja.
Und ich habe das nochmal bei ihm gefunden in einer Schrift auch über seine sozialpädagogische Arbeit. Da sagt er, Pestalozzi ist eigentlich der größte Menschenfreund gewesen. Mhm. Und er achtet ihn als einen Schweizer Pädagogen, der die Menschenliebe zur Vollendung gebracht hat. Und das ist aber, glaube ich, genau der Unterschied. Wichern würde sagen, Menschenliebe ist das eine. Aber mit der Menschenliebe allein kommt man nicht aus. Weil was Wichern anstrebt, war ja eben die Gottesliebe. Mhm. Also die Geborgenheit in Gott. Und dann ist Philanthropie, also Menschenliebe, menschenliebendes Wirken, so wie Pestalozzi das verstanden hat, soweit ich das von Pestalozzi weiß, ist sozusagen zu wenig. Es ist nicht, hat nicht die Tiefe der Religion. Und jetzt kann ich Ihnen vielleicht ein bisschen schildern, diese Pädagogik im Rauenhaus. Also zunächst muss man sagen, Wichern hat sich unendlich viel Gedanken gemacht. Das ist alles Pädagogik des Rauenhauses. Er ist ja 1831 in das Rauer Haus gezogen, 1833, mit 12 Kindern, 12 Jungs, 12 Knaben, hätte man damals gesagt. Mhm. Und mit seiner Mutter, mit zwei Schwestern. Und diese 12 Knaben, das waren nicht irgendwie welche, die er jetzt meinetwegen in St. Georg gefunden hat, sondern die wurden ihm gebracht von den Eltern. Mhm. Das ist schon mal eine ganz wesentliche Sache. Wichern hat Kinder ins Rauer Haus genommen, mit im Einverständnis mit den Eltern. Die Eltern haben sie ihm gebracht. Und etliche Jahre später, also knapp 20 Jahre später, wurde ja sogar ein Pensionat errichtet für die Kinder aus den gebildeten Ständen, die aber, wo die Eltern auch gesagt haben, ich komme mit der Erziehung nicht mehr klar, ich gebe die ins Rauer Haus. Mhm. Und zunächst muss man sich Rettung wohl so vorstellen, ganz konkret Rettung, wenn Kinder meinetwegen schon kleinere Diebstähle gemacht haben oder die Eltern kamen mit der Erziehung nicht mehr zurecht. Wenn man sozusagen ans Ende kam, dann war es eine Möglichkeit, die ins Rauer Haus zu geben, damit nicht diese Kinder, denn das gab es ja damals, Werk- und Arbeitshäuser, in so ein Werk- und Arbeitshaus kamen, meinetwegen noch in die, in Hamburg war das bis 1828 gemeinsam Werk, Arbeitshaus und Gefängnis, damit es da keine schlechten Einflüsse gibt, also damit nicht eine Bahn nach unten beginnt. So, insofern erstmal ganz konkret Rettung vor einer drohenden Verwahrlosung. Mhm. Der zweite Grundgedanke, dass das im Einverständnis mit den Eltern geschieht, die Erziehung im Rauenhaus, und das Wichern die Kinder in sogenannten Kinderfamilien aufgezogen hat, weil er der Meinung war, eigentlich ist der Ort der Erziehung die Familie. Und das, was ich mit im Rettungshaus tun kann, ist die Familie in gewisser Weise nachbilden. Das bedeutet gleichzeitig eben keine Kasernierung, also 50 Kinder in einem Schlafsaal. Mhm. Das sind im Grunde vergleichsweise gute Bedingungen. Mhm. Also diese Kinderfamilien mit bis zu 12 Kindern. Wichern hat sehr bald angefangen, nachdem er merkte, also er hat eine Kinderfamilie aufgenommen, es gab ein Bedürfnis, dass noch mehr Kinder kamen. Er hat eine weitere Kinderfamilie aufgenommen, dieses ursprüngliche kleine raue Haus zu erweitern und sozusagen so ein Rettungsdorf daraus zu machen. Und in diesem Rettungsdorf war es dann ja notwendig, dass er Leute hatte, die erzogen, und zwar in seinem Sinne. Das waren die Gehilfen, die Brüder. Auch das ist was ganz Wesentliches für die spätere innere Mission, dass man den Gedanken der Erziehung eben wie im Schneeball verbreitet, und zwar dieser christlichen Erziehung. Mhm. Und christliche Erziehung heißt dann, dieses schon gefährdete Kind in der äußeren Not oder in der inneren Not oder Haltlosigkeit, die zu erretten, indem man ihm, dem Kind, wieder Halt gibt in einem sittlich gefestigten Leben auf der Grundlage der Gebote, 10 Gebote. Er hat einmal gesagt, Ziel der christlichen Erziehung ist ein von der Selbstsucht entkleidetes Leben. Mhm. Also das heißt wiederum, der Mensch ist nicht alles nur für sich allein. Der Mensch kann auch nicht alles. Er ist aufgehoben in Gottes Gnade. Mhm. Ein anderer wichtiger Gesichtspunkt damals, Erziehung bedarf der individuellen Ansprache. Also, dass man jedes Kind, was neu ankommt, dass man das empfängt, dass man ein Ritual entwickelt. Dieses Kind wird gebadet, dieses Kind wird neu eingekleidet. Und dann gibt es so eine ganz, was ich persönlich nicht verstanden habe, ein Ritual, der Vorsteher, also Wichern, würde dem Kind sagen, deine Sünden sind vergeben, jetzt geht ein neues Leben los. Also, dass man sagt, mit dieser christlichen Erziehung beginnt was Neues. Ja. Und alte Sünden werden beiseite getan. Mhm. Was aber gleichzeitig heißt, man muss darüber schweigen. Mhm. Was wir heute wahrscheinlich nicht mehr verstehen. Wir würden doch eher sagen, Aufarbeitung. Mhm. Ne? Noch ein Gesichtspunkt, die Kinder lernen da ja alle. Die Kinder lernen Lesen, Schreiben, Rechnen, die Anfänge der christlichen Religion, wie das damals auch so üblich war, singen. Das ist schon mal ein großer Vorteil, weil es das ja für sehr viele Kinder gar nicht gab. Die Kinder werden dann sozusagen vorbereitet auf ein Leben draußen, auch wieder in Abstimmung mit den Eltern, und zwar für Berufe, die sie ausüben können. Also auch da geht es dann wieder darum, ein selbstständiges Leben überhaupt ein Leben meistern zu können. Ne? Mhm. Das würde ich alles, dem kann ich fürs 19. Jahrhundert sehr viel abgewinnen. Ich glaube, dass wir heute dass wir heute einfach vieles nicht mehr verstehen, was Wichern mit christlicher Erziehung meinte. Und uns deswegen so vielleicht zu streng vorkommt, wie Diesterweg das gesagt hat, als geistiges Gefängnis. Aber für das frühe 19. Jahrhundert, glaube ich, war das auch für die Kinder, die dahin kamen, eine große Chance. Ja. Und der letzte Gedanke, das ist vielleicht überraschend, es gab natürlich Kinder, wo auch Wicherns christliche Ansprache versagt hat. Ja. Das gibt es. Und er hat diese Kinder immer wieder aufgenommen. Aus diesem christlichen Bekenntnis heraus, Gottes Gnade und Gottes Liebe sagt mir, dieses Kind ist immer wieder der Gnade bedürftig oder der Liebe bedürftig, und deswegen darf es immer wieder kommen. Mhm. Und es gab wohl ganz seltene Fälle, wo man wirklich gesagt hat, also wenn es dann darum geht, auch dass man andere gefährdet, dass man Kinder wegschicken müsste, also an einer Hand abzuzählen. Und das Wichtigste war die Erziehung in Freiheit. Also dieses Rettungshaus, das muss man ja auch in der Zeit sehen, Es ist eben kein Gefängnis. Es war, man konnte jederzeit gehen. Die Kinder konnten jederzeit gehen. Es musste klar sein, dass die Freiheit des Kindes gewahrt bleibt. Mhm. Also das fand ich einen sehr eindrucksvollen Gedanken, überraschenden Gedanken.
Ja, für die Zeit auch.
Für die Zeit, das,
ja. Man kann ja nicht mit heutigen Maßstäben an historische Verhältnisse anknüpfen oder da sie als Urteils- oder als Maßstab nehmen. Ja. Die Frage war ja auch so ein bisschen spekulativ. Wie muss man sich Pädagogik heute unter Wiechernscher Prägung vorstellen? Gibt es die überhaupt noch? Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein neues Thema.
Ja.
Da müsste man dann auch Leute des Rauen Hauses befragen. Ja. Wobei es wahrscheinlich nicht überraschen würde, dass dieser diakonische Gedanke dort, wenn man dort arbeiten will als Sozialpädagoge, immer noch eine deutliche Rolle spielt.
Ja.
Und im Rauen Haus ist ja auch, ich habe es gesagt, eine Fachhochschule für soziale Arbeit angesiedelt.
Ja.
Das wäre nochmal ein neues Thema.
Ja,
ne?
Sie haben gesagt, Erziehung zur Freiheit.
Ja.
Wenn man
Erziehung
sich,
in Freiheit.
Oder in Freiheit.
Ja.
Wenn man sich die, die damaligen Stundenpläne mal angeschaut hat, wo die Kinder wirklich von morgens bis abends, aber in einer sehr engen Struktur geführt wurden. Ich glaube, Beginn war 5 Uhr, jeden Morgen 5 Uhr aufzustehen. Dann ist ja schon die Frage, wie diese Erziehung in Freiheit eigentlich gelingen kann.
Ja, ja. Das verstehe ich, dass Sie das nachfragen. Das habe ich mich selber auch gefragt. Zeittypisch, glaube ich, war das nichts Besonderes, wenn man früh aufstand. Wichern hat, glaube ich, in seinem... Also er hat bestimmt... Heute würde man sagen, er hat bestimmt einen Plan gehabt. Und er hat aber darauf geachtet, er hat eine Struktur gehabt. Er hat aber darauf geachtet, dass Stunden des Spiels, Stunden der Freizeit sich doch immer wieder abwechseln. Aber dass in dieser Zeit viel, viel mehr gearbeitet wurde, dass er ja selber unendlich viel gearbeitet hat, das ist vollkommen klar.
Was mich noch interessieren würde, ist das Thema sein Verhältnis zum Staat.
Ja.
Also er hat, es gibt ja ein Zitat von ihm, in dem er sagt, dass das Raue Haus oder die Anstalt danach trachtet, dem Wohle des Staates förderlich zu sein und ihm möglichst wenig oder ohne ihn je lästig zu werden oder werden zu wollen.
Ja.
Das heißt also, er hatte eine Perspektive, dass der Staat für ihn jetzt nicht zentraler Ansprechpartner war.
Ja.
Also wie würden Sie das beschreiben? Oder
ja,
sehen?
Unbedingt. Also, unbedingt im Sinne von, Wichern wollte unbedingt unabhängig vom Staat sein. Das hat verschiedene Komponenten, also so wie ich es verstanden habe. Das eine vielleicht nochmal zurück zum Ausgangspunkt. Er wuchs in der Stadt auf, in Hamburg, wo am Anfang des 19. oder in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Staat sich sowieso aus sehr vielem rausgehalten hat. Nur als Beispiel, es gab ja keine Schulpflicht. Also die Kinder von reichen Eltern sind natürlich in guten Schulen, im Johanneum erzogen worden. Es gab Bürgerschulen, aber so wie wir das heute kennen, dass man Kinder zur Schule schickt, das gab es nicht. Dafür war der Staat nicht zuständig. Und der Staat hat auch der hamburgische Staat hat zwar schon eine Armenanstalt gehabt, also hat die ganz bedürftigen Armen mit dem Allernötigsten versorgt. Aber auch das muss man sich wirklich rudimentär vorstellen. Das ist das eine. Also Wichern ist groß geworden in einer Stadt, wo es selbstverständlich war, dass man sich selber kümmern muss. Und im Übrigen glaube ich, dass diese Tradition des zivilgesellschaftlichen Engagements, dass man sich selber kümmert, dass der Staat nicht für alles zuständig ist, das ist in Hamburg heute immer noch lebendig. Und gleichzeitig ist er ja selber auch so groß geworden. Er hatte ja Unterstützung. Er hatte auch er hatte Freunde oder Förderer, wodurch er auch lernen konnte, jenseits des Staates, jenseits der staatlichen Zuständigkeit, kann ich meinen Weg gehen. Das ist schon mal das eine. Also ich glaube, dass diese lebensweltliche Erfahrung, dass in so einer Stadt wie Hamburg, dass das schon auch prägend ist. Das zweite ist diese Erziehung zur Freiheit, überhaupt diese evangelische Liebestätigkeit in Liebestätigkeit, also auch ein zeitgenössisches Wort. Mhm. Heute sagen wir Diakonie. Auch das wollte er in Freiheit machen. Dieses Raue Haus ist ja gegründet worden von, also da hat man in Hamburg dann eben eine Versammlung gemacht in der Börsenhalle. Dann hat man irgendwie Geld gesammelt. Dann hat ein wohlhabender Hamburger einen Ort, ein Gelände zur Verfügung gestellt. Und dann hat man sich von Spenden weiter unterhalten. Und das war im Sinne Wicherns, weil er sich, ja, wie Sie sagten, dem Staat nicht lästig fallen wollte, weil er auch dachte, das ist die eigene Angelegenheit der christlich denkenden Menschen, sich zu kümmern. Und da kommt dieser Gedanke der Freiheit, also frei von Einmischung des Staates. Ich kann in Freiheit die Dinge entwickeln, die ich für wichtig halte, um so eine Einrichtung aufrechtzuerhalten. Die hat da Bestand. Und gleichzeitig, was ich am Anfang ja auch gesagt hatte, er hat ja mit diesem Gedanken der inneren Mission die evangelischen Christen seiner Zeit in Mithaftung genommen. Er hat ihnen ja gesagt, also das, ich bin zwar jetzt, fühle mich zwar besonders berufen, aber ihr könnt es in eurem Alltag, in eurer Lebenswelt genauso. Und deswegen ist sozusagen die alltägliche Liebestätigkeit, diakonische Tat, Barmherzigkeit, wie Sie es auch immer nennen mögen, in freien Einrichtungen, in freien Vereinen, wie das Raue Haus ja war, am besten aufgehoben. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Kern seines Gedankens.
Wir sehen diese Haltung ja durchaus auch in der amerikanischen sozialen Arbeit auch. Also ja. Wo der Staat in ja. eben auch außen vor gehalten wird ja. und über die Spendenerwartung ja. eigentlich auch etwas gezeigt werden kann, ja. dass man gottesfürchtiges ja. Leben führt ja. und dergleichen.
Ja. Die haben auch mehr für Charities haben die auch mehr Hollywood-Schauspieler. Ne?
Ja, ja. ja, nun kann man natürlich schon sagen, also dieser, das geht ja weiter, wenn diese, wie haben wir ja einflussreich in dieser evangelischen Welt. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, er hatte Zugang zum preußischen König. Es gab Nachfolger, also vielleicht darf ich das noch ausführen, das hatte ich vorhin nicht gesagt. Dieser Aufruf zur inneren Mission, also zur Verbindung von Wortverkündigung und christlicher Tat im Alltag, die führte ja dahin, dass die evangelische Kirche einen Zentralausschuss für innere Mission gab, im Grunde so eine Art von Organisation, also die erste Organisation, die diese ganzen verschiedenen Vereine also erstmal informiert hat, wo man gesammelt hat, was gibt es eigentlich überhaupt alles für verwahrloste Kinder, für Kranke, für Arme, für epileptische Kinder, das gab es ja auch am Anfang, die Anfänge der Diakonissenarbeit, also der weiblichen sozialen Arbeit. Das ist ja alles in der Zeit entstanden. Und mit diesem Zentralausschuss hat man das erste Mal eine Gelegenheit gehabt, diese Arbeit, also über diese Arbeit zu informieren, in der evangelischen Welt, zu bündeln, weiter auszudehnen, sich zu informieren. Wichern selbst hat ja auch sehr, sehr viel informiert. Er hat eine eigene Druckerei im Rauen Haus entwickelt, eine eigene Zeitschrift entwickelt. Also der hat alles genutzt, um seine Ideen in die Welt zu tragen. Und diese Ideen tragen sich dann weiter, auch natürlich über in der staatlichen Ebene, weil in der nächsten Generation dann schon evangelische hohe Beamtenschaft anfing, sich, wie Sie vorhin sagten, über die soziale Frage, die, also dann 1870er Jahre, 1860er Jahre, Gedanken zu machen und auch über die Berechtigung dieser sozialen Fragen der Arbeiterschaft, sich darüber Gedanken zu machen und das allmählich auch als staatliche Aufgabe zu betrachten. Also, und daraus erwachsen erste Sozialgesetzgebungen. Ja. Also insofern, es gibt den roten Faden als freie soziale Arbeit, die es immer noch gibt. Es gibt diese gedankliche Welt, die natürlich in staatliches Handeln, je länger das 19. Jahrhundert war, immer mehr auch in staatliches Handeln einging. Also das kann man vielleicht auch so als Wicherns Erbe betrachten.
Ja, vielleicht abschließend die Frage, ich weiß nicht, ob wir da ein bisschen Licht reinbringen können. Also die innere Mission, dann, Sie hatten es jetzt schon mehrfach gesagt, Gründungs wäre ohne Wichern eben nicht möglich gewesen. Und später ins diakonische Werk übergegangen, ist ja einer der sechs großen Wohlfahrtsverbände. Und wenn ich mir das jetzt mal so als Studierender oder Absolvent der sozialen Arbeit vorstelle, dann ist die Diakonie einer der sechs großen Adressen für eine potenzielle Bewerbung. Ja. Und wenn ich dann auf die Webseite gehe, auf mich frage, was ist das diakonische Werk, da wird Wichern natürlich zu Recht sehr hoch gehalten. Ja. Wenn ich mich aber ein bisschen mit Wichern beschäftigt habe, muss ich mir dann sagen, dass die innere Mission heute noch durch und durch von Wicherns Idee geprägt ist, beziehungsweise auch seine, wenn man so will, seine Abstinenz gegenüber Gesellschaft im weitesten Sinne, erst recht gegenüber gesellschaftskritischen Perspektiven. Kann man das noch gleichsetzen? Steht die Diakonie heute immer noch für diese Idee? Also ich denke gerade dran, sie ist ja wie jeder andere Wohlfahrtsverband auch sehr stark verwoben mit Staat. Mhm. Also Wichern hätte heute keine guten Karten, wenn er diese Position aufrechterhalten würde. Er hätte schlicht und ergreifend wenig Geld. Mhm. Oder er müsste amerikanische Verhältnisse vorfinden, das weiß man ja nicht. Lange Rede, kurzer Sinn. Könnten Sie da was zu sagen? Gibt es im diakonischen Werk da eine Idee, wie man das diese Abstinenz Wicherns verbinden kann mit einem heutigen Verständnis von Gesellschaft oder auch dem Verhältnis von freier und öffentlicher Wohlfahrtspflege? Also ich weiß nicht, ich habe gerade so ein bisschen Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie es Wichern heute so gehen würde. Ne?
Also Wichern würde sich heute gar nicht zurechtfinden. Ja, ne? Also ich versuche es mal so. Ich glaube, dass die Diakonie Deutschland heute natürlich in der Tradition Wichern steht, und zwar insofern, als diakonische Arbeit und Wortverkündigung als Teil der evangelischen Kirche vollkommen anerkannt sind. Ja. Das war ja zu Wicherns Anfangszeiten nicht. Genau. Also ich hatte das ja vorhin erzählt, dass er zum Teil da heftige Kritik auch erfuhr. Ja. Insofern reicht dieser Faden bis heute. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass sich, wenn man jetzt auf die Webseite der Diakonie Deutschland, heißt der Dachverband heute, also das hat sich ja vielfach auch verändert in der Namensgebung, auch als die ostdeutschen Verbände dann dazu kamen. Ich glaube, dass die Diakonie heute genauso wie alle anderen Zeitgenossen kritisch auf die Gesellschaft guckt und genauso nach den Ursachen, und zwar nach den wirtschaftlichen, sozialökonomischen Ursachen von Armut, von Armutsgefährdung fragt, wie das andere heute auch tun. Als Historikerin würde ich einfach sagen, die Welt hat sich komplett verändert. Und auch die evangelische Kirche hat sich ja komplett verändert. Mhm. Ne? Also wenn man jetzt nur denkt, Wiechern hat am Ende seines Lebens, glaube ich, vieles nicht mehr akzeptieren können. Er stand sehr kritisch zu seiner Gesellschaft und war, glaube ich, je älter er wurde, immer mehr Mahner. Ja. Und diese Grundidee, dass die Welt von Gott abgefallen ist, die hielt er lebenslang aufrecht. Ja. Und er war, glaube ich, zeitlebens auch Patriarch. Und wenn ich dran denke, wie allein die Stellung der Frauen heute sich verändert hat, in diesen 150, 170 Jahren. Also es gibt dieses Berufsfeld, ein weites Berufsfeld für Frauen. Frauen sind grundsätzlich gleichberechtigt. Frauen sind in der evangelischen Kirche angekommen. Also schon allein das entfernt ja sozusagen seine Welt von der Welt von heute ganz stark. Und entfernt natürlich die evangelische Kirche und die diakonische Arbeit der evangelischen Kirche. Das ist ja auch sehr, sehr weiblich geprägt, bis in die Spitze hinein. Was mich ja natürlich nur freut. Also das entfernt ihn natürlich. Also insofern, so vollständig anders wie die Welt ist, ist es ganz klar, dass die Diakonie auch anders ist. Aber der Grundgedanke des Nebeneinanders, von Wortverkündigung und christlicher Tat, christlicher Liebestat, diese Wurzel bleibt natürlich.
Ja, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, ne? Wie würde man heute sagen, was für ihn bleibt.
Ja.
Ja, ich glaube, wir sind am Ende. Ja. Herzlichen Dank,
gerne,
dass Sie unseren Fragen so fachkundig geantwortet haben.